Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit.
Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Wir sind heute das erste Mal in Halle. An unserem Standort haben wir ein Krankenhaus und auch einen ambulanten Pflegedienst. Und genau da kommt meine heutige Gesprächspartnerin her, die Wiebke.
Hallo.
Hi Wiebke. Wir wollen heute über ambulante Pflege reden. Hat viel mit Bürokratie zu tun. Stelle ich mir in meinem Kopf jetzt aber auch gar nicht so einfach vor, mit der Schichtplankoordination beispielsweise. Du bist hier Pflegedienstleitung und das Wort hört man relativ oft in unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Wie wird man eine Pflegedienstleitung und was machst du so den ganzen Tag lang?
Okay, also ich bin von Haus aus gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe dann nochmal einen Qualifizierungskurs gemacht, ein Jahr lang, ja, der mich jetzt befähigt, quasi die Leitung dieses Pflegedienstes zu übernehmen. Das ist sowohl das Kaufmännische wie auch die Kundenbetreuung, das ist Personalverwaltung, ja, also das umfasst das alles, Dienstplangestaltung.
Bist du dann auch noch selber in der Pflege aktiv, also steigst du auch manchmal ins Auto ein oder bist du hier in deinem Büro?
Das schaffe ich tatsächlich nicht mehr. Also früher war das so, ja, dass ich also noch aktiv Kundenversorgung mit übernommen habe, plus diesen administrativen Bereich. Mhm. Das schaffe ich heute nicht mehr. Was ich mache, ist rausfahren, Gespräche mit den Kunden führen, also sowohl bei der Aufnahme wie auch nachher bei einer Pflegevisite. Ich begleite meine Kollegen, um zu gucken, wie die Arbeit aussieht, so dass ich trotz allem in Kundenkontakt bin, aber nicht in der aktiven Pflege tätig.
Fehlt dir da was?
Manchmal ja.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist bei den Kunden vor Ort. Ich glaube, wir alle haben das schon mal in der Familie mitbekommen. Wenn es dann so darum geht, dass ein Pflegedienst benötigt wird, nach einem Krankenhausaufenthalt beispielsweise oder auch einfach mit zunehmendem Alter, das ist sehr viel Bürokratie. Helft ihr den Leuten auch dabei, diese unzähligen Anträge, die es gibt, diese ganze Entlastungsleistung zum Beispiel aus dem Sozialgesetzbuch, helft ihr da, sich im Dschungel zurechtzufinden?
Also der Entlastungsbetrag zum Beispiel muss gar nicht separat beantragt werden, sondern der steht jedem Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad zu. Die Leute müssen nur wissen, dass sie die Möglichkeit haben und was können sie damit anstellen. Also ganz viel Beratung ist ja notwendig. Anträge wären zum Beispiel auch jemand, der noch keinen Pflegegrad hat, dass man da bei der Antragstellung hilft, einen Pflegegrad zu bekommen oder zumindest erstmal eine Begutachtung. Was noch wichtig wäre, ist zum Beispiel arme Rentner, ich sag's jetzt einfach mal, mittellose Rentner, die sich einfach die Zuzahlungen, denn es sind immer Zuzahlungen, die sie leisten müssen, nicht leisten können, dass die dann Anträge über das Sozialamt. Damit haben wir aber relativ wenig zu tun.
Wie ist das denn so, wenn jetzt jemand hier bei dir oder bei deinen Kollegen anruft und ihr macht dann den Antrittsbesuch, sage ich jetzt mal, vor Ort? Wissen die meisten Leute da schon Bescheid oder ist da eigentlich noch eine große Wissenslücke?
Da ist meistens eine riesengroße Wissenslücke. Ja, also obwohl zum Beispiel der medizinische Dienst da war und vielleicht kürzlich erst festgestellt hat, dass da eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, sind viele Leute einfach nicht informiert. Was haben sie für Gelder? Wie können sie die Gelder einsetzen? Was haben sie für Möglichkeiten? Und genau. Ich hatte wirklich letzte Woche das erste Mal den Fall, dass eine Tochter mit dem Wissen, dass die Mutti nach Hause kommt, sich einen Kurs für pflegende Angehörige belegt hat. So dass die schon vorgeschult war. Also die hat gezielt Fragen gestellt. Aber das ist eher selten der Fall.
Und wie läuft dann so ein erster Besuch ab? Habt ihr dann so einen dicken Leitsordner mit Anträgen dabei? Oder?
Nein, gar nicht. Also ich habe mein Ersthausgesprächsleitfaden für mich, dass ich mir wichtige Notizen machen kann und nichts vergesse. Aber an sich geht es erstmal darum, den Alltag darzustellen, um damit auch den Hilfebedarf zu ermitteln, um dann zu sagen, was gibt es vielleicht für Hilfsmittel, die das Ganze erleichtern würden. Gibt es medizinische Leistungen, die man abnehmen kann und wie ist jetzt der Gang, nämlich zum Hausarzt, sich das verordnen zu lassen. Dann, wie gesagt, den Pflegebedarf, ja, wo kann ich unterstützend tätig sein, dann mache ich einen Kostenvoranschlag, berücksichtige das zur Verfügung stehende Budget, sodass die Leute wissen, okay, kann ich mir leisten, das ist halt ein wichtiges Thema, ja, oder kann ich es mir nicht leisten, wo kann ich Abstriche machen.
Ja. Das heißt, ihr schaut quasi erstmal so, der braucht beispielsweise Hilfe beim Kochen und dann ist das ein Punkt und es setzt sich wie so ein Baukasten zusammen.
Genau. Und was ich auch versuche, ist halt so viel wie möglich Informationen über den neuen Kunden dann zu ermitteln, damit ich dann, das nennt sich SIS, strukturierte Informationssammlung. Mhm. Und ich versuche dann in relativ wenigen Worten den Menschen darzustellen. Mhm. In seinen Gewohnheiten, in seinen Abneigungen, in seinen Fähigkeiten, in seinem Unterstützungsbedarf, damit die Kollegen, die dann aktiv hinfahren, sich halt im Vorfeld schon mal schlau machen können. Mhm.
Wenn ich jetzt halt einfach dran denke, dass meine Oma beispielsweise immer älter wird, ich so langsam Unterstützung einfach im Haushalt beispielsweise brauche. Vielleicht habe ich jetzt noch nicht mal unbedingt einen Pflegegrad oder wenn dann vielleicht Pflegegrad 1. Was für einer Preisspanne bewegen wir uns denn da für, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal dreimal in der Woche Unterstützung beim Einkaufen und dann zu Hause irgendwie noch ein bisschen zurechtfinden.
Also wenn ich jetzt rein von dem Entlastungsbetrag mal ausgehe, den hauptsächlich unsere Kunden für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, das ist eben Einkauf, das ist Haushalt, das sind Begleitung zum Arzt zum Beispiel, stehen den Leuten ja 125 Euro pro Monat zur Verfügung. Und wir haben einen Stundensatz von 40,55 Euro, sind da tatsächlich auf dem Markt noch relativ günstig. Ja, also es gibt hier Pflegedienste im Umland, die nehmen bis zu 60 Euro die Stunde. Mhm. Ja, da bleibt nicht allzu viel. Ja. Das ist also mit dreimal die Woche muss man schon arg zubezahlen. Genau. Also bei uns im Schnitt wirklich 50 Minuten buchen die Leute.
Okay.
Pro Woche.
Pro Woche.
Genau. Das ist halt wirklich, wir sagen immer der Markt. Mhm. Ja, dass so Bad sauber ist, mal im Bett bezogen ist, gesaugt, gewischt, so, ja.
Wie machst du das? Ich stelle mir das vor, oder deine Kollegin, dass man ja doch relativ schnell eine Beziehung zu den Leuten aufbaut. Sagt ihr ganz bewusst, nee, machen wir nicht. Oder ist es einfach so, dass es dann schon, gerade wenn man jetzt langjährig pflegt, Familie, oder dass da eine persönliche Bindung entsteht?
Also den Kollegen gelingt das nicht so gut. Ja, ja, also die, da soll schon eine Distanz da sein. Und mir ist zum Beispiel das Sie wichtig, weil wir sind nichtsdestotrotz ein Dienstleister. Und ich finde, ein nettes Sie ist genauso gut wie ein nettes Du.
Ja.
Ja. Die Kollegen sind aber tagtäglich vor Ort und die werden irgendwann wirklich wie Familienmitglieder behandelt. Und da ist schnell auch ein Du drin und ist aber schwierig, da ist die Abgrenzung nicht mehr so da. Und das kriegen die Kollegen dann in Einzelfällen halt auch mit. Das ist schwierig.
Wie kommst du dann in diese Situation rein? Weil ich stelle mir dann so vor, ach, die Frau Müller, die braucht jetzt halt einfach ein bisschen mehr Hilfe, dann bleibe ich halt einfach mal ein bisschen länger da. Und wenn du gerade gesagt hast, 50 Minuten, dann werden es halt mal 60 oder sowas.
Also wir haben sogenannte Rückkehrgespräche. Ja, das heißt, die Kollegen kriegen ja quasi einen vorgefertigten Plan von mir und da sind Richtzeiten drauf. Die haken das ab, die senden mir nach Dienstende die Daten zurück und ich erfasse die ja selber. Das heißt, ich kriege die zu Gesicht und das, was quasi abweicht, 2-3 Minuten würde ich nicht sagen, aber wenn eine Fahrzeit zum Beispiel massiv abweicht, wenn eine Einsatzzeit massiv abweicht, dann gehe ich ins Gespräch und hinterfrage natürlich, warum? Weil im schlimmsten Falle muss dann eben Frau Müller das privat zahlen, diese längere Zeit.
Jetzt haben wir gerade das Telefon piepsen hören. Ist das jetzt, wer ist da jetzt dran?
Ja, das sind die Mitarbeiter-Telefone sozusagen, wo auch die Tourenpläne drauf geschickt werden. Und jetzt kam gerade eine Kollegin rein und sicherlich hat versucht, ein anderer Kollege sie zu erreichen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Touren und Schichtpläne geredet. Wie läuft das denn ab, wenn ich als, ich nehme mal an, bei dir arbeiten primär, heute würde man ja sagen Pflegefachkräfte, aber Gesundheits- und Krankenpfleger. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus?
Also die kommen früh rein, ja, dann nimmt sich jeder sein tourenbezogenes MDA-Gerät, wo dann quasi seine Tour drauf ist. Also da stehen seine Kunden drauf, die er zu welcher Zeit anfahren soll, die Leistungen, die mit dem Kunden vereinbart sind. Auch Hintergrundinformationen zu dem Kunden, wenn irgendwie ein Notfall ist. Ja, verschlossene Türen, der kommt nicht rein. Also das ist alles in dem Gerät. Dann gucken die in die Übergabe. Auch die ist mittlerweile elektronisch. Wir kommunizieren sehr viel darüber, schriftlich. Ja, dann bereiten sie sich vor, die gehen zu ihren Spinden, ziehen ihre Dienstkleidung an, nehmen sich die Patientenschlüssel, die sie brauchen, gegebenenfalls auch Medikamente von Stationen mit. Wir haben hier auch Verwahrmedikamente. Und bestenfalls nach 5 bis 10 Minuten sitzen sie in ihren Fahrzeugen und fahren ihre Tour los. Ausgelegt sind die Touren für 6 Stunden. Ja, so dass die Kollegen dann Mittag gegen 12 halt wieder reinkommen. Also um 6 fangen die meisten an. Um 12 kommen sie dann rein und beenden die Tour. Gucken, was ist jetzt noch übergaberelevant? Ja, dass der Spätdienst das wissen sollte. Muss ich noch Medikament zum Beispiel beantragen, weil das jetzt ausläuft? Hängen ihre Schlüssel wieder zurück in den Schrank und schicken mir quasi dann diesen ausgefüllten Plan wieder zurück, so dass ich dann.
Und der Spätdienst geht dann bis?
Der Spätdienst beginnt 15 Uhr. Und geht im Schnitt bis 21 Uhr.
Und wenn jetzt mal nachts was sein sollte, da müsste dann der Notarzt gerufen werden. Oder seid ihr da auch erreicht?
Genau, wir haben einen Bereitschaftsdienst, der aber für pflegerische Notfälle ist. Also sprich, Patient hat sich erbrochen zum Beispiel. Ja. Oder Patient ist gefallen oder hatte starken Durchfall. Also ja, ein pflegerischer Notfall. Also medizinisch sofort natürlich einen Rettungsdienst rufen. Aber dieses Telefon ist immer erreichbar für die Patienten draußen.
Jetzt hast du gesagt, es ist so ein Tagesplan, den man bekommt. Da habe ich natürlich 2 Fragen. Einmal, häusliche Pflege hört ja nicht auf, nur weil Freitag ist. Wie ist das mit den Wochenenden? Und wie weit im Voraus weiß ich denn, wie ich arbeiten muss?
Also da wir an sich mit einer Bezugspflege arbeiten, sind die Mitarbeiter zu 90% in ihren festen Touren eingeplant. Das heißt, die kennen ihren Kundenstamm. Ja, das ist wirklich nur in Ausnahmefällen, weil ein Kollege erkrankt ist oder wie auch immer, dass die mal wechseln müssen. Das heißt, im Gro kennen die immer ihre Tour. Ja, außer sie müssen wirklich spontan irgendwie wechseln. Die Wochenenden sind wir natürlich geringer besetzt. Ja, also in der Woche sind es aktuell 6 Pflegetouren. Genau, am Wochenende sind es dann halt 4. Wir müssen irgendwo einsparen. Ja, also im Frühdienst. Ja. Rede rein vom Frühdienst.
Ja.
Genau, aber an sich diesen fertigen Plan schicke ich immer einen Tag vorher. Also sprich, am Freitag sende ich bis einschließlich Montag früh. Dann sind alle Änderungen aufgenommen, weil der Kunde hat vielleicht, was weiß ich, noch einen Termin. Am Montag früh muss er versorgt werden. Oder am Wochenende sind die Kinder da, übernehmen das, so kann ich ihn dann rausnehmen. Also da gibt's die ganzen Anpassungen
noch. Ich stelle mir das jetzt gerade immer noch so vor, dass ich ein Mitarbeiter von dir bin. Ich kann dann aber trotzdem schon sagen, hey, jetzt im März, da kann ich zur Hochzeit kommen, weil ich weiß, ich habe den Samstag frei. Oder ist das wirklich so immer Tag für Tag für Tag für Tag?
Nein, also wir schreiben schon einen Dienstplan. Also der Februar steht auch schon seit, weiß ich nicht, einer Woche mindestens. Und wir haben einen Wunschplan. Das heißt, wichtige Ereignisse wie Hochzeit, Geburtstag, Jugendweihe oder generell einfach Freiwunsch, weil man mal weggehen möchte oder wie auch immer, tragen die Kollegen ein. An sich haben wir ein geregeltes Wochenendsystem. Das heißt, die Kollegen gehen quasi mit ihrem Tourenpartner immer versetzt. Ja, also alle 14 Tage. Außer ich habe halt einen Wunsch, dann springt jemand für mich in das Wochenende und ich übernehme aber dann den sein Wochenende.
Du hast gesagt, ihr habt in der Früh 6 Touren. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Bei uns gab es jetzt viel Wechsel. Also ich habe auch nur, wir haben 6 Pflegetouren im Frühdienst und haben aber 5 hauswirtschaftliche Touren. Ja, wir sind jetzt inklusive Verwaltung und meiner Person bei 22.
Du hättest gerne mehr oder kommt ihr gut zurecht?
Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir im März 2 neue Kollegen einstellen dürfen. Genau. Wir haben von den 22 sind momentan 3 Langzeiterkranke. Also die stehen hier aktiv momentan leider nicht zur Verfügung. Von daher ist es zu wenig. Wir mussten Kunden drosseln. Das ist einfach so, um die Belastung für das Personal so gering wie möglich zu halten. Wir könnten natürlich anfragen, gibt es jede Menge. Also wenn es danach ginge, wenn wir das Personal hätten, könnten wir riesig werden. Ja.
Das heißt aber trotz alledem mit den Freiwünschen und mit den relativ geregelten Plänen, weil ich nehme mal auch an, dass man dann vielleicht eine Woche lang immer in der Früh ist und nicht Frühabend, kann ich noch einen relativ geregelten Arbeitsalltag hier haben.
Auf jeden Fall. Also wir nehmen auch Rücksicht. Wir haben eine Kollegin, die ist zum Beispiel im Ehrenamt tätig und unterrichtet Kinder im Seepferdchenkurs. Ja, also den hat die gewisse Wochentage, wo sie einfach keinen Spätdienst machen kann, weil dieser Kurs dort. Und natürlich nehmen wir da auch Rücksicht drauf.
Jetzt sind wir hier in Halle und als ich von einem Zug hergekommen bin, habe ich so die Landschaft an mir vorbeiziehen sehen und habe gedacht so, das ist jetzt natürlich vollkommen pauschal, aber da ist weit und breit mal lange nichts. Klar, das ist bei Zugstrecken in Süddeutschland oder in Norddeutschland genau das Gleiche. Aber trotzdem stelle ich mir vor, dass so ambulante Pflege ja eine immer wichtigere Rolle auch für die medizinische und pflegerische Versorgung einnehmen wird. Wie siehst du das? Werden wir in Zukunft noch viel mehr ambulante Pflege haben?
Ich denke schon. Einfach weil schon die stationären Einrichtungen, also ich habe es kürzlich erfahren, dass Stadtmitte ein Pflegeheim schließen musste. Ich denke, es wird sich immer mehr auf die ambulante Pflege verlagern. Wie das zu stemmen ist, weiß ich nicht. Wird spannend, weil auch die Angehörigen sind ja nicht immer vor Ort. Ja, also teilweise in anderen Bundesländern, weil da einfach die Arbeit war oder ist. Und jetzt mittlerweile haben sie dort ihre Familien gegründet. Auch hier ist das Personal rar. Ja, also das wird noch eine Herausforderung, denke ich.
Wo ist denn, das finde ich ja bei euch auch einen sehr spannenden Aspekt eigentlich so, die Grenze, was ihr noch machen dürft. Wo ist der Punkt, wo ihr sagt, das dürft ihr mit eurer Ausbildung nicht mehr machen und was dürft ihr noch alles machen?
Das dürfen ist immer das eine, das andere ist das bezahlt bekommen tatsächlich.
Ja.
Ja, also eine Blutentnahme ist nicht in dem Katalog vorgesehen. Es ist eine ärztliche Tätigkeit, auch wenn das in den Arztpraxen durch das pflegerische Personal erfolgt. Für uns ist es keine abrechenbare Leistung.
Okay.
Also erbringe ich sie nicht. Genauso Katheter wechseln. Wir sind geschult, auch suprapubische, das sind Katheter durch die Bauchdecke. Wechseln, dürfen das aber nicht abrechnen. Also erbringe ich die Leistung nicht. Also nur quasi, was durch die Harnröhre geht, das darf mein Personal und das ist für mich abrechenbar. Die andere Leistung nicht, obwohl wir geschult sind durch einen Urologen. Aber die Kasse nimmt es nicht an und damit.
Und wenn ihr jetzt mal, wenn ihr vor Ort seid und, sag ich mal, ein Notfall ist?
Wir sind immer von der ärztlichen Anordnung abhängig. Ja, das heißt, wenn der niedergelassene Arzt aktuell Sprechstunde hat, dann kann man natürlich dort Rücksprache halten. Aber in den meisten Fällen ist es der RTW.
Liebe Wiebke, ich sag ganz herzlich Dankeschön für deine Erklärung, deine Einblicke. Ich glaube, du weißt, wovon du sprichst. Bist ja seit fast 20 Jahren jetzt in dem Bereich unterwegs. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hier im Podcast hören.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit.
Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.